Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt. Ich weiss nicht, wie es Ihnen gegangen ist, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, aber bei mir hat es in den letzten 4-5 Jahren so verschiedene Aha-Erlebnisse gegeben, die meine Beziehung zur Natur in der Stadt verändert haben. Das Erste, was passiert ist, ist, dass unsere Buchen im Garten einen Riss in der Rinde bekommen hat, ziemlich dramatische. Und unser Baumpfleger erklärt hat, dass es damit zu tun hat, weil sie zu heiß bekommt, weil der Asphalt von der Strasse Hitze abstrahlt auf ihre Rinde. Wir haben dann eine weisse Farbe drauf gemalt und probieren sie jetzt auf diese Art ein bisschen zu schützen vor dieser Hitze. Für mich ist dort einfach so gesehen, dass wir zum ersten Mal wirklich der Klimawandel in meiner unmittelbaren Umgebung begegnet ist. Das ist wirklich fassbar gewesen und auch ein bisschen erschreckend. Ein anderes Aha-Erlebnis haben viele von uns sehr wahrscheinlich gehabt mit der Corona-Pandemie. Wo man zuerst am Anfang hat müssen drinnen sitzen und nicht hat dürfen rausgehen oder nicht eben hat dürfen in Kontakt treten mit anderen. Dort sind viele Leute für sich oder das Zweite miteinander spazieren, in der Stadt oder in einem Park oder wandern. Und plötzlich hat man gemerkt, wie wahnsinnig wichtig ist, dass die Ressourcen, in Anführungszeichen, dass die Natur für uns da ist. Sie ist unser Zufluchtsort gewesen während dieser Zeit. Und man hat nach Corona wirklich sehr deutlich gespürt, dass die Leute eine andere Beziehung haben aufbauen zur Natur. Es hat zum Beispiel viel mehr Anfragen gegeben für Pflanzplätze, für Freizeitgärten oder Familiengärten. In diesem Intermezzo möchte ich gerne ein bisschen persönliche Geschichten erzählen, die ein bisschen widerspiegeln, wie bei mir der Bewusstseinswandel langsam passiert ist. Es sind persönliche Geschichten, die ich erzähle, aber gleichzeitig versuche ich auch auf einer etwas höheren Ebene noch zu reflektieren, was eigentlich passiert ist. Viele von uns haben ein anderes Bewusstsein beim Gärtner zum Beispiel entwickelt. Oder vielleicht auch nur andere Methoden zum Gärtner, weil jetzt wie andere Sachen wichtiger sind als vorher. Ich erzähle zuerst ein bisschen etwas über mich und meine Eltern. Mein einen Elternteil, meine Mutter, ist Italienerin und darum heisst der Beitrag «Seconda Generazione Gärtnerin». Und dann gibt es einen über meine Mama und wie meine Mama auf Corona reagiert hat. Und dann gibt es noch einen, der mit dem Thema Wildnis zu tun hat. Und dass man manchmal nicht versteht, dass Wildnis durchaus etwas ist, was man auch im eigenen Garten zulassen kann. Ich lese jetzt, wie gesagt, drei Beiträge und hoffe, dass sie Ihnen gefallen. Seconda Generazione Gärtnerin. Meinem Namen hört man nicht an, dass meine Mutter aus Italien stammt. Acklin klingt angenehm nach Acker. Dass meine aus dem aargauischen Fricktal stammenden Ahnen väterlicherseits Bauern und Bäuerinnen waren, liegt damit auf der Hand. Meine Mutter hingegen war zunächst die Tochter eines Fruttaiolo. Mein Großvater fuhr in der Provinz Treviso von Hof zu Hof und verkaufte Obst. Erst in seinen mittleren Jahren machte er einen Traum wahr und erwarb er einen für eine siebenköpfige Familie eher kleinen eigenen Bauernhof. Er wollte als Sozialist fortan keinem Kapitalisten mehr verpflichtet sein, ein Pächter werden wollte er schon gar nicht. In meiner Kinder- und Jugendzeit habe ich mit meinem Schweizer Nachnamen den Vor- und Nachteil, dass weder Lehrerinnen noch meine Klassenkameradinnen mich als halbe Sekunde erkannten. Ein rassistischer Lehrer, ja, die gab es damals noch, behandelte jene Gespönli schlecht, die einen italienischen Nachnamen trugen. Als später die Secondos mit ihrem Gemisch aus Schweizerdeutsch und Italienisch cooler wurden als noch in meiner Primarschulzeit, gehörte ich leider nicht zu dieser Gruppe. Ehrlich gesagt, mein Italienisch war damals schon so eingerostet, dass ich die Seconda-Identität zumindest sprachlich nicht glaubhaft hätte rüberbringen können. Wenn ich an eine andere Dimension meiner Jugendzeit denke, Dann bin ich jedoch mit Fug und Recht eine Seconda, und zwar zweite Generation Gärtnerin, erblich bedingt auch ein wenig Bäuerin. Beide meine Elternteile wurden unterschiedlich stark durch die Arbeit auf den Höfen meiner Großeltern geprägt. Meine Mutter hat schon als Kind auf dem Bauernhof mitgearbeitet und dabei von ihrer Mama viel gelernt, ging jedoch schon früh als Dienstmagd in die Schweiz. Mein Vater hingegen war der Sohn eines gescheiterten Bauern, der in den 30er Jahren Haus und Hof verloren hatte, zunächst in der Ziegelei von Frick arbeitete und danach in die Nähe von Basel und in die Chemie übersiedelte. Auch mein Vater emigrierte also, wenn auch in einem geografisch sehr überschaubaren Rahmen. Aber ein Wechsel der sozialen Klasse war das für beide am Ende schon. Sie waren zwar keine Landwirte mehr, dennoch vermittelten sie uns Kindern eine gewisse Dosis Bauerntradition. Meine Eltern waren leidenschaftliche Gärtner und Gärtnerinnen und dies in erster Generation. Sie entschieden bald nach der Hochzeit, einen Teil ihres Glücks in einem Schrebergarten zu suchen auf dem Bruderholz bei Basel. Vor allem meine Mutter wusste, wie sie Gemüse, Obst und Blumen anbauen und pflegen musste. Mein Vater sorgte eher für ein unkrautfreies Paradies und baute das Gartenhaus. Übrigens, Schrebergarten sagt man heute nicht mehr, denn der Herr Schreber war ein moralischer Streber und empfahl Anfang des 19. Jahrhunderts die Gartenarbeit vor allem zur gesunden Triebabfuhr. Für meine Eltern hingegen standen neben emotionalen Gründen vor allem die Selbstversorgung mit Gemüse im Vordergrund. Familien- oder Freizeitgarten ist heute in der Tat der bessere Begriff, eigentlich schon damals. Dieses Stückchen Land war in unserer Kindheit tatsächlich eine Familienangelegenheit. Als Jugendliche taten wir doch unser Bestes, um in Bezug auf den Garten möglichst nicht weiter aufzufallen bzw. uns vor der Arbeit so gut wie möglich zu drücken. Doch das sollte sich bei mir viele Jahre später ändern. Bis vor kurzem bewirtschafteten mein Partner und ich einen privaten Stadtgarten. Wir pflanzten nur zum Spaß Essbares an, hatten eher Büsche, Bäume und Hecken, die immerhin eine Lebensgrundlage für Würmer, Ameisen, Wild- und Honigbienen und sogar Eichhörnchen abgaben. Meine Gartenarbeit war im Verhältnis zu derjenigen meiner Großeltern oder Eltern sehr bescheiden. Ich weiß nicht, ob man das psychologisch so nennen könnte, aber ich sublimierte wohl eher die Essenz der Gartenarbeit in einigen Rosenbüschen und Topfpflanzen. Dennoch würde ich mich als Seconda Generazione Gärtnerin bezeichnen, wenn auch eingerostet. Aber ich und meine Peers leben heute unter anderen sozioökonomischen und unter verschärften ökologischen Bedingungen. Bei uns ist weniger Selbstversorgung angesagt als noch bei unseren Eltern. Dafür war die Reflexion und Offenheit für große und kleine Fragen in Bezug auf die Gartenarbeit wichtig wie noch nie. Sollten wir den Rasen nicht in eine Magerwiese umwandeln? Und welche Pflanzen in unserem Garten sind invasive Neophyten? Trotzdem schließt sich der Kreis von erster und zweiter Generation wieder, denn meine Eltern übernahmen einst wie wir die Verantwortung für ein Stückchen Land und bewirtschafteten es nach bestem Wissen und Gewissen und dem aktuellen Wissensstand. Die alte Frau und der Baum. Einige Tage, nachdem meine Mutter entschieden hatte, es sei sicher genug, die Wohnung zu verlassen, fällte sie einen Baum. Sie hatte kurz davor ihren 86. Geburtstag im ersten harten Corona-Lockdown gefeiert. Alleine. Sie hatte mehr als 10 Wochen mit niemandem physischen Kontakt, wenn dann höchstens das Klopfen der Nachbarin an der Tür und ein Blick auf große Distanz. Wir telefonierten häufiger als sonst. Ich bestellte Lebensmittellieferungen für sie, aber eben, es gab keine gemeinsamen Osterfeiertage. Dann einige Tage nach der Aufhebung des Lockdowns die folgende Erzählung. Meine Mutter hatte einen Baum gefällt und damit das epische Bild in mir entstehen lassen, die alte Frau und der Baum. Im Verlauf der Wochen hatte sie mir von den Ereignissen in Bergamo erzählt, dem langen Zug von Fahrzeugen mit Särgen darin, die bei Nacht fortgeschafft worden waren. Sie sprach voller Bewunderung über Staatschef Conte. Obwohl sie seit über 50 Jahren in der Schweiz lebt, war sie in diesen Wochen in erster Linie eine gehorsame italienische Staatsbürgerin und hielt sich an alle Regeln der damaligen Kunst. Vom Fenster und vom Balkon aus hatte sie einen Blick auf die langsam erwachende Natur vor dem Dreifamilienhaus und auf den Pflanzplatz im Hinterhof. Sie hatte den Hibiskus, der sie an Höhe überragte, mit der Säge umgelegt und das tief verankerte Wurzelwerk mit Pickel und Schaufel ausgegraben. Alles zerhackt und alleine die steile Kellertreppe hinauf zum Hochparterre getragen, zum Trottoir vor dem Haus für die Grünabfuhr. Sie habe wohl etwas Verrücktes getan, meinte sie. Für Tage danach hätten ihre Knie gebrannt, heiß wie Feuer. Das eine Knie war wegen einer Arthrose vor etlichen Jahren operiert worden. Aber der Stolz in ihrer Stimme, er war unüberhörbar. Fast so lange, wie sie in der Schweiz lebt, hatte meine Mutter einen Familiengarten auf dem Bruderholz. Er war ihr Ein und Alles, ihr Refugium, wie sie ihn gerne nannte. Diesen hatte sie altersbedingt aufgegeben, geblieben war ihr der Pflanzplatz im Hinterhof. Warum um alles in der Welt hatte sie aber den armen Hibiskus umgelegt? Später mit mehr Ruhe erklärte sie mir, er habe den anderen Pflanzen das Licht geraubt, sie nicht leben lasse, habe Läuse gehabt. Okay, aber trotzdem? Als Teenager hatte ich zur späten Fernsehstunde Der alte Mann und das Meer gesehen, die Hemingway-Romanverfilmung. Wie Spencer Tracy von seinem großen Fang, diesem vermutlich größten Fisch seines Lebens, immer weiter hinaus ins Meer gezogen wird. Wie der alte Mann die Fischleine nicht durchschneidet, um sich zu retten, wird stattdessen bis zur Erschöpfung kämpft, nur um schließlich im heimatlichen Hafen anzukommen, den Fisch noch am Angelhaken, aber nur noch das Gerippe, kaum mehr Fisch dran, ein Pyrrhussieg. Die 14-Jährige war, wenn ich mich richtig erinnere, etwas gelangweilt von diesem Film. In jener Zeit las sie manchmal Romane oder schaute sie Filme, weil sie ihren Hemingway irgendwann gelesen haben musste. Das Ringen, das Einnicken im kleinen Boot, die verbrannte Haut, das niemals loslassen wollen und können. Letztlich blieb der Teenager nur vor dem Fernseher sitzen, weil sie das Ende der Geschichte sehen wollte. Verstehen konnte sie seinen Kampf, seine Verbissenheit nicht. Zu Beginn der dritten Welle konnte ich jedoch die Wut meiner Mutter verstehen, den sie wohl am Hibiskus abreagiert hatte. Dieses »In meinem Garten lasse ich mir nicht reinreden«, 10 Wochen stillsitzen, den Pflanzplatz hinter dem Haus eher ein Versprechen für die Zukunft als ein Trost für das Hier und Jetzt. Mal wieder zeigen, dass noch Kraft in einem steckt, sich wieder lebendig fühlen, auch wenn später das Knie brennt. Das war es wohl wert. Heute weiß man, dass die sogenannten vulnerablen Gruppen wie alte Menschen, Kinder oder Jugendliche Corona damals nicht so leicht wegstecken konnten. Die Wildnis in der Stadt lebt und heilt. Wir wohnen mitten in der Stadt Bern und haben das große Glück, einen Garten zu besitzen. Unter anderem mit einer mehr als 100-jährigen Buche darin, die unserem Haus Schatten und dem ganzen Quartier Sauerstoff spendet. Wir haben sie mit einer weißen Sonnencreme eingestrichen, damit sie den Hitzestress von der asphaltierten Straße, die an unserem Haus vorbeiführt, besser aushält. Wir haben auch verschiedene Hecken, Eiben, Efeu, Rosen und selbst einige Pflanzen, die man entweder essen oder wegen ihrer Heilkraft nutzen kann, wie die Wegwarte, die Akelei, der Löwenzahn oder die Skabiosen. Unser Garten ist nicht durch uns angelegt worden und nicht perfekt im Sinne der Biodiversität. In der Mitte prangt ein Rasen, das Lieblingsstück meines Partners. Man kann nicht alle und alles sofort ändern. Doch neben der städtischen, adretten Gartengestaltung gibt es auch Ecken für Überraschendes, für Wildes, wie etwa das Brunnenlebermoos, das spontan in meinem stillgelegten und bepflanzten Brunnen aufgetaucht ist. Oder einen Fuchs, der auf seinen nächtlichen Touren auf unserem Rasen Häufchen hinterlässt, die wir nur bedingt schätzen. Ausgelöst durch das Leiden unserer Buche kam ich auf die Idee, einen Podcast zur Stadtnatur mit dem Titel «Die Natur und die Stadt – Nature and the City» zu produzieren und regelmäßig zu bloggen. Wie ich diesen Blogbeitrag schreibe, verspüre ich den Drang, ein wenig zu reflektieren, was ich letzthin gelernt habe. Denn ich bin ja keine Biologin oder Botanikerin. Meine tollen Interviewpartner haben mir unendlich vieles beigebracht. Diese Fachpersonen geben der Natur in der Stadt eine Stimme und sie geben Tipps und Tricks für jeden und jede. Denn wie anderswo auch wird die Natur immer weiter in die Ecke getrieben. Da war etwas, das all die vielen Fachleute, die ich über die letzten 3,5 Jahre interviewt habe, immer wieder in Variationen gesagt haben. Erlaubt mehr Dreck in euren Gärten. Lasst die Äste liegen und im Herbst die Pflanzen stehen, die ihr gerne in die Grüntonne entsorgen würdet. Hört auf mit den langweiligen Abstandsgrün zwischen den Reihen von Hoch- und Einfamilienhäusern. Putzt nicht so viel, denn dort auf dem Stückchen Moos wächst gerade dieser kleine, aber seltene Pilz. Wandelt Rasen in Blumenwiesen um. Schafft mit der Unordnung neue Lebensräume und dies mitten in der Stadt. Denn jeder kann selbst mit einem Pflanzentopf auf dem Balkon zur Vielfalt beitragen. Eigentlich wissen dies mittlerweile alle. Aber wir müssen halt aushalten, dass ein biodiverser Garten anders aussieht als der Standardrasen des Nachbarn, der beim Vorbeigehen die Nase rümpft. Für meinen Podcast «Die Natur und die Stadt – Nature and the City» hatte ich das Glück, mit Spezialisten für Biber, für Alpen- und Mauersegler, Kleinsäuger, Saatkrähen, Pilze, Stadtbäume und so weiter und so fort Gespräche führen zu können. Sie alle wiederholten, dass Stadtmenschen mit Wildtieren oder Wildpflanzen koexistieren können, wenn sie ihre Gärten und Balkone mit Totholz, mit Laubhaufen, Nistmöglichkeiten, Schmuddelecken und so weiter ausrüsten. Darüber hinaus auch mit Ruhe und genügend Raum. Was die Städterinnen damit ermöglichen, ist ein Gegenwert, der sich sehen lassen kann. Wie der Gesang der Vögel im Frühling, die O's und A's von Kindern, wenn sie einen Schmetterling sehen oder eine Libelle. Natur in der Umgebung in Form von Parks, Straßenbäumen, Teichen oder gar renaturierten Flussufern tun uns physisch und psychisch gut. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Natur in der Stadt und speziell das Gärtnern entspannen. Und von der Phytotherapeutin und Kursleiterin Sarah Zehnder habe ich unlängst gelernt, dass überall dort, wo wir Stadtmenschen nicht hinschauen, Ungeheuerliches passiert. Dort beginnen sich unbemerkt Wildpflanzen anzusiedeln. Brennnesseln, Löwenzahn oder Spitzwegerich. Auf sogenannten Ruderalflächen, auf brachliegenden Schotterflächen, wie sie etwa auf alten Industriebrachen vorhanden sind, oder auch nur an einer schlecht gepflegten Straßenecke, auf Flachdächern oder auf Fahrradunterständen siedeln sich Pionierpflanzen an, die mit den widrigen Konditionen umgehen können und oft den Weg bereiten für andere Pflanzen, die eine magere Umgebung schätzen. Diese Schmuddelecken sind oft gar artenreicher als jedes Standardgrün. Sarah Zehnder empfiehlt auch, nach einer Wanderung im Wald die Erde von den Schuhen abzustreifen und in einen ungenutzten Balkontopf zu kippen. Nächstes Jahr wird man dort viele Überraschungsgäste in Empfang nehmen können. Dieses Unkraut, wie böse Zungen die Wildpflanzen gerne nennen, sind oft auch Heilpflanzen. Die Brennnessel mit ihrem Wirkungskreis für Blasenbeschwerden und rheumatische Erkrankungen gehört standardmäßig in jeden Garten und Löwenzahnblätter in einen Frühlingssalat sind eine Wohltat für die Leber. Viele Wildkräuter verfügen über 40% mehr Vitalstoffe als herkömmlicher Salat aus dem Supermarkt. Die kleine Wildnis in der Stadt ist also weder Dreck noch Unkraut, sondern eine wahre Schatzkammer für StadtbewohnerInnen. Das ist wieder eine Folge von Natur und Stadt gewesen und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Das ist der dritte von einer Reihe von Intermezzi gewesen. In meinen Shownotes findet man Hinweise auf die drei Blogbeiträge, die ich gerade vorgelesen habe. Aber ich tue auch Links rein zu vielen Episoden, die mit dem Gärtnern in der Stadt zu tun hatten. Einer handelt von einer Gruppe von Leuten, die Permakultur machen in einem Gemeinschaftsgarten. Es hat einen anderen, der hat zu tun mit Gemeinschaftsgärten, wie sie in einer Wohnsiedlung entstehen können. Also man kann auch noch an ganz anderen Orten gärtnern als im eigenen Garten oder im sogenannten Familiengarten. Man kann auch sogar neue Ideen entwickeln, dass man irgendein Stück Land bekommt, um zusammen etwas aufzuziehen. Das ist ganz spannend. Oder ich habe einen gemacht über Wildkräuter in der Stadt. Ich habe ja im einen Blogbeitrag erzählt von Sarah Zehnder. Sie ist die, die Wildkräuter sammelt, mitten in der Stadt. Und so sieht man eigentlich, der ganze Podcast, den ich gemacht habe in den letzten paar Jahren, kommt immer wieder auf die Frage zurück, was der Einzelne machen kann in seiner Umgebung, sei das auf dem Balkon oder sei das in einem eigenen Garten, sei das allein oder sei das mit anderen zusammen. Also ich würde gerne Leute einladen, wieder mal ein bisschen stöbern und schauen, was man da alles hören kann. Wer allgemein mehr über mich oder meinen Podcast wissen will, der findet mehr Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.